Mit Klaus Bogatzki, der sich sehr auf Sie freut für die nächsten 2 Stunden, und mit 2 Gästen, mit denen wir heute über etwas sprechen, von denen wir alle wohl gerne denken, uns betrifft das sowieso nicht und dann kann es jeden von uns völlig unvermittelt treffen. Es geht um jene Arzneimittel, die wir Antibiotika nennen und mit denen Infektionskrankheiten behandelt werden. Das bekannteste ist Penicillin, das etwa gegen die Lungenentzündung eingesetzt wird. Als Alexander Fleming, der große schottische Wissenschaftler, 1945 für die Entdeckung des Penicillins den Medizin-Nobelpreis erhalten hat, hat er schon gewarnt, dass der Missbrauch von Antibiotika gefährliche Folgen haben kann. Und es geht in den nächsten 2 Stunden um gefährliche, widerstandsfähige Keime, mit denen jedes Jahr Hunderttausende Patienten in Kliniken und Arztpraxen infiziert werden. Die beiden Medizinprofessoren Arne C. Rottloff in Leipzig im Studio und Klaus-Dieter Zastrow mir hier gegenüber werden uns das alles erklären, dass auch wir Laien das verstehen. Ihnen beiden erst einmal ein ganz herzliches Willkommen und danke, dass Sie diesen Vormittag Zeit für uns genommen haben.
Guten Morgen.
Und auch aus Leipzig ein herzliches Grüß Gott und guten Morgen.
Wunderbar. Tödliche Gefahr, was tun gegen Antibiotika, Resistenzen und gefährliche Keime, fragen wir heute also und freuen uns auf Ihre Anrufe unter 00800 2254 2254 oder schreiben Sie eine E-Mail unter gespräch@deutschlandradiokultur.de. Zunächst einmal würde ich doch jetzt gern so ein wenig Basiswissen abfragen wollen. Was sind überhaupt, und vielleicht geht die Frage erst einmal nach Leipzig an Arne C. Rottloff, was sind jetzt überhaupt Infektionskrankheiten, wo Antibiotika so wichtig sind?
Also die häufigste Infektionskrankheit, der wir jetzt wieder ausgesetzt sind, die Schnupfenerkrankungen, die ganz normalen Atemwegserkrankungen, der Husten, die Heiserkeit. Dann kommen aber auch schon Weichgewebsinfektionen, wenn wir an die älteren Menschen denken, die zum Beispiel einen Diabetes haben und dann einen Ulkus am Bein. Das ist natürlich auch eine Infektion.
Was ist Ulkus am Bein?
Das ist ein Geschwür am Bein, was durch entsprechende Veränderungen an den Gefäßen letztendlich ausgelöst wird und dann infiziert und dann auch auf den Knochen übergehen kann und letztendlich sogar zu einer systemischen Infektion, die dann lebensbedrohlich sein kann, werden kann und wird.
Und was bewirken die Antibiotika dann genau?
Die Antibiotika sind in der Lage, Bakterien in ihrem Wachstum zu hemmen oder sie auch tatsächlich zu killen, also umzubringen. Das machen sie mit ganz spezifischen Mechanismen, die sehr unterschiedlich je nach Antibiotikum sind. Und deswegen ist es auch so, dass bestimmte Bakterien von einzelnen Antibiotika erreicht werden und andere möglicherweise nicht. Und es ist die Kunst des Arztes, dann im Infektionsfalle das richtige Antibiotikum für den entsprechenden Erreger auszuwählen.
Herr Zastrow, werden Antibiotika immer wirklich klug eingesetzt oder gibt es auch Fälle, wo sie völlig unsinnigerweise und möglicherweise auch mit einer Gefährdung dann für den Patienten eingesetzt werden?
Ja, sicher. Das wird ja auch immer wieder berichtet und es wird auch gerne gesagt, wir verbrauchen oder wir setzen viel zu viele Antibiotika ein. Ich sage halt immer ganz gerne, wir verbrauchen nicht zu viel, denn der Patient hat ja etwas, der kommt ja mit einer Entzündung, mit Fieber und ähnlichen Dingen. Wir setzen zu häufig die Antibiotika falsch ein. Und das ist dann eigentlich auch das Gefährliche aus 2 Gründen. Einmal wiegt man sich in der Sicherheit. Wir haben ja was getan und jetzt wird es schon besser werden, wird aber nicht besser unter Umständen und meistens wird sogar sehr viel schlechter. Und das Zweite ist, dass wir auch auf diese Art und Weise die antibiotikaresistenten Erreger auch noch praktisch unterstützen, weil wir die Normalflora, die empfindlich ist, reduzieren, ein bisschen ausrotten und dann können, ich sage jetzt mal, die bösen antibiotikaresistenten Keime sich flott vermehren. Und das ist im Moment die große Gefahr. Die gibt es schon seit 20, 30 Jahren, aber sie hat sich jetzt zugespitzt.
Welche Folgen kann das haben?
Nun, wir können unter Umständen, also im schlimmsten Falle landen wir zurück im Mittelalter. Wenn wir dabei sind, dass vielleicht gar kein Antibiotikum mehr hilft, dann können wir Infektionskrankheiten nicht mehr heilen. Die Leute sterben wie Ende der 40er Jahre ganz einfach am Scharlach.
Aber wie kommt es denn jetzt genau zu so gefährlichen Resistenzen, dass sie nicht mehr wirken?
Das ist tatsächlich der große Einsatz, der unkritische Einsatz dieser Antibiotika. Im Normalfall oder auch im richtigen Fall wird ein Antibiogramm erstellt. Das heißt, man nimmt eine Urinkultur, eine Blutkultur, macht einen Abstrich von der Wunde und dann testet Herr Rottloff in seinem Labor, welches Antibiotika dann wirksam ist. Und man selektiert ganz klar heraus, auch die 3, 4, 5, 7 oder noch mehr sind nicht wirksam. Es bleiben dann noch 3 übrig. Die gibt man dann. Und wenn man das nicht macht, dann gibt man oft genau das Falsche.
Anne C. Rottloff in Leipzig, Sie sind Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie an der Universität Leipzig.
Titel.
Ganz schwieriger Titel. Ich hoffe, ich muss ihn jetzt auch nicht jedes Mal sagen, bevor ich eine Frage an Sie stelle. Aber jetzt will ich auch noch mal wissen, aus Ihrer Einschätzung her, warum machen Ärzte das und verschreiben Antibiotika, wo sie völlig unsinnig sind und dann im Zweifelsfall Schaden einrichten, nur weil sie dann glauben, ja, wir haben ja jetzt was gemacht und der Patient ist ruhig?
Also zunächst einmal muss man feststellen, dass die meisten Antibiotika ja von den niedergelassenen Kollegen verschrieben werden. Nur etwa 15-20% der Menge wird tatsächlich im Krankenhaus angewendet. Die niedergelassenen Kollegen müssen den eben genannten Abstrich oder das Material, welches auf Infektionserreger untersucht werden soll, an ein Labor schicken. Das geht häufig mit der Post. Das dauert 24 Stunden, bis es da ist. Dann müssen wir das im Labor untersuchen. Das dauert mindestens 48 Stunden und nach 5 Tagen hat der Kollege einen Befund. So lange kann er häufig den Patienten ja nicht warten lassen. Wenn es hinten kneift und vorne brennt, dann möchte dem Patienten geholfen werden. Und insofern wird er empirisch, wie wir sagen, ein Antibiotikum nehmen. Er wird eins nehmen, welches bei ähnlichen Fällen geholfen hat. Das muss aber nun in diesem Fall nicht helfen und wie Kollege Zastrow eben schon ausgeführt hat, führt es dann dazu, dass die uns schützende Standortflora dezimiert wird und sich der Infektionserreger eher ausbreiten kann. Das führt dann den Patienten nach 3, 4 Tagen wieder in die Praxis, der sagt, mir geht's nicht besser und dann muss der Kollege eben ein anderes Antibiotikum nehmen, welches möglicherweise auch nicht wirksam ist. Und da steckt so ein bisschen der Teufelskreis, wir haben keine hinreichende Infrastruktur, um hier tatsächlich schneller, besser und wirksamer zu werden. Das sieht nachher im Krankenhaus deutlich anders aus, aber da haben wir natürlich auch das potenzierte Problem, denn im Krankenhaus sind dann die Patienten, die keine hinreichende körpereigene Abwehr mehr haben, die also nichts zum Zusetzen haben, die dann tatsächlich auf die volle Wirkung des Antibiotikums angewiesen sind. Ich erinnere nur mal an Patienten, die wegen Karzinomen eine Chemotherapie erhalten und insofern völlig abwehrgemindert sind, also mit Infektionserregern gar nicht mehr umgehen können. Da müssen wir diesen Patienten entsprechend mit Antibiotika helfen.
Dann frage ich Sie jetzt mal beide, also auch den mir gegenüber sitzenden Klaus-Dieter Zastrow, den Direktor des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Vivantes-Klinik in Berlin. Das sind die im Lande Berlin befindlichen Kliniken. Mangelt es denn hier auch an der Ausbildung der Ärzte, an der Sensibilisierung, an der Fortbildung der Ärzte?
Ja, das wird sicherlich auch ein wesentlicher Aspekt sein. Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass jeder Arzt weiß, was ein Antibiogramm ist und dass man eigentlich so eine Ermittlung des Krankheitserregers mit Resistenzbestimmung eigentlich machen sollte. Und trotzdem erleben wir, dass das eben nicht gemacht wird. Das wurde eben schon erwähnt, dass es natürlich auch sein kann, der Patient kommt vielleicht hochfieberhaft und dann ist das völlig richtig, dass man, um die Zeit zu überbrücken, bis der Befund da ist, schon mal etwas gibt in der Hoffnung, dass es hilft. Aber es klappt eben leider nicht immer. Aber die anderen Möglichkeiten gibt es dann an der Stelle nicht.
Was hilft denn nun, wenn ich eine Resistenz gegen Antibiotika entwickelt habe? Was kann ich denn da tun?
Ja, vielleicht gleich noch dazu. Das war eben ein schöner Satz, den Sie gesprochen haben. Der Patient wird nie resistent. Also Richtig. Die Leute sagen, ich bin resistent gegen Antibiotika. Das ist ja nicht der Fall. Das Bakterium ist resistent. Ja? Das heißt also, gegen irgendein Bakterium, was sie irgendwo her haben, durch einmal kräftig anniesen oder falschen Sachen angefasst, das haben sie dann und das kann resistent sein. Und die nächste Infektion, die sie haben, ist vielleicht ein ganz harmloser Keim, der noch nie mit Antibiotika zu tun hatte, den kann man sehr leicht. Also wenn die Leute sagen, ich bin schon resistent gegen Antibiotika, muss man denen erstmal sagen, du selbst bist es nicht, es ist das Bakterium, was du gerade hast.
Okay, aber wenn das Bakterium nun resistent ist, was kann ich dann machen? Wie wird mir dann geholfen? Kriege ich dann jetzt wieder ein anderes Antibiotikum oder wie läuft das dann weiter ab?
Ja, es muss dann eben über das Antibiogramm, also getestet werden, welches hilft noch. Da kann es sein, dass von 30, 40 Antibiotika, die getestet werden, nur noch 2 oder 3 helfen. Und dann kann man nur hoffen, dass die auch für diese Infektion wirksam sind. Also unser Problem ist auch immer zum Beispiel der Knochen. Schlecht durchblutet und vieles kommt da gar nicht an. Und das ist dann eine ganz üble Sache, wenn vielleicht gar kein, wir testen zwar noch 3 Antibiotika, die funktionieren würden, die kommen aber im Knochen nie an.
Was tun
Herr Bukatzky, ich glaube, Sie haben das ganz richtig angesprochen. Es ist tatsächlich so, dass die Ärzte bedauerlicherweise auf dem Gebiet nicht hinreichend fortgebildet sind. Es wird nämlich immer schwieriger. Es wird letztendlich auch durch die Resistenzen immer schwieriger. Und natürlich haben wir in den letzten Jahren auch in der Infektionsmedizin erheblich dazugelernt. Wenn Sie sehen, dass wir bis heute Zulassungen von Antibiotika haben mit gewissen Dosierungen, dann muss man einfach festhalten, dass es ein Unterschied ist, ob ich eine Dosierung an einem Patienten oder an einem Probanden 18 Jahre 70 Kilo teste oder wenn ich einen infizierten Patienten habe, Herr Zastro und ich, wir bringen sicher beide über 100 Kilo auf die Waage, dann können wir mit der gleichen Dosis natürlich auch nicht die gleiche Wirkung erwarten. Das sind Sachen, die Medizin erst so langsam lernt. Es ist auch so, dass sich Antibiotika im Körper ganz unterschiedlich verteilen. Auch das ist etwas, was man wissen muss und was man lernen muss. Und dieses Wissen ist noch wenig verbreitet. Es ist viel Empirie im Spiele und die schadet uns.
Tödliche Gefahr. Was tun gegen Antibiotika, Resistenzen und gefährliche Keime, fragen wir heute und antworten mit Arne C. Rottloff, den wir eben gehört haben, und mit Klaus-Dieter Zastro. Und wir freuen uns auf Ihre Anrufe unter 00800 2254 2254 und auf Ihre E-Mails unter gespräch@deutschlandradiokultur.de. Tödliche Gefahr. Was tun gegen Antibiotika-Resistenzen und gefährliche Keime im Krankenhaus? Mit den beiden Medizinprofessoren Arne C. Rottloff und Klaus-Dieter Zastro heute. So, und bei dem zweiten Themenschwerpunkt heute muss ich jetzt mal sehr persönlich werden. Da geht es mir auch immer noch an die Nieren. Da geht es nämlich darum, wie werde ich von heute auf morgen in einem Krankenhaus mit Keimen verseucht. Ich könnte mich jetzt hier gegenüber Klaus-Dieter Zastro ein bisschen entblößen und meine Narbe auf dem rechten Schultergelenk zeigen. Es ist gut 25 Jahre her, Motorradunfall auf Ölspur ausgerutscht, Routine-Eingriff in einem Berliner Krankenhaus und 10 Tage später stellt sich heraus, dort war ich mit Keimen verseucht worden. Anschließend nochmal wochenlang auf einer Spezialstation eines Hamburger Krankenhauses, dann mit 2 heftigen Operationen. Also ich habe etwas erfahren, dass wie viele Menschen jedes Jahr mitmachen, Klaus-Dieter Zastro?
Ja, etwa 1 Million Patienten. Wir haben 18 Millionen Krankenhauspatienten, 1 Million bekommen eine Infektion.
Und wie viele davon müssen ihr Leben lassen?
40.000.
Das ist eine Zahl, die erst jetzt so in den letzten Jahren sich wirklich so auch als allgemein konsensfähig herausgebildet hat. Jahre, Jahrzehnte lang ist über die Zahl gestritten worden. Sie sind seit Jahrzehnten auch bei diesem Thema aktiv in der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Warum hat das so lange gedauert, bis auch die Politik sich endlich gesagt hat, ja, wir geben zu, 40.000 sterben jedes Jahr an Keimen in Krankenhäusern?
Ja, die einzig wirkliche Erklärung für mich ist, denn die Zahlen sind ja, wie gesagt, seit 1990 bekannt. Die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am damaligen Bundesgesundheitsamt wurde bereits 1976 gegründet. Da hatte der damalige Präsident erkannt, da gibt es ein Problem, wurde eine Kommission gegründet. Das ist die heutige RKI-Kommission. Aber es gab dann leider Ende der 80er und in den 90er Jahren den ganz dringenden Wunsch, Kosten zu reduzieren im Krankenhaus. Und da hat man aus welchem Grund auch immer, die Hygiene auf einmal auf dem Schirm gehabt, hat gesagt, das ist ein Kostenfaktor und Hygiene brauchen wir so nicht, wir haben ja Antibiotika und das kriegen wir auch alles so hin und Hygiene ist übertrieben und kostet viel Geld. Das führte immer dazu, dass auch von der Deutschen Krankenhausgesellschaft abgewiegelt wurde und gesagt, wir haben gar kein Problem.
Aber wie kann es dazu kommen, dass jedes Jahr 1 Million Patienten in Krankenhäusern mit Keimen infiziert werden?
Das ist einerseits tatsächlich auch unzureichende Kenntnis in der Hygiene. Leider muss man sagen, war tatsächlich vor etlichen Jahren für die meisten Krankenschwestern, Krankenpfleger oder auch Ärzte Hygiene ein recht langweiliges Fach. Inzwischen hat sich das tatsächlich stark verändert. Und das Zweite ist Hygienebewusstsein. Und das fehlt. Aber das hat eben auch nochmal meiner Ansicht nach einen bestimmten Grund. Wenn ich irgendwo einen Fehler mache, der Chirurg, der Operateur, der schneidet irgendwo hinein und sieht, hoppla, jetzt spritzt das Blut bis an die Decke. Das scheint wohl nicht geklappt zu haben. Oder im praktischen Leben, sie drehen sich im Porzellanladen um und reißen den Tisch um und dann kracht. Und das ist bei der Hygiene völlig anders. Sie machen einen Fehler, einen gravierenden Fehler und die Ergebnisse sehen sie 3-4 Tage erst später. Ja, das heißt, die Infektion wird nicht sofort sichtbar. Und das heißt, der eine oder andere merkt überhaupt gar nicht, dass er einen Fehler gemacht hat.
Und ich kann den Verantwortlichen auch nicht so deutlich herausfinden,
so ist das.
Wenn überhaupt jemals.
Genau. So, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade ansprechen. Die Schuldzuweisung, sag ich mal, zu dem Einzelnen, der ja in einer Bäckerei oder in einem Restaurant, der das Tablett hat fallen lassen, sofort möglich ist. Das ist eine gewisse Weise, das sind anonyme Fehler, die dort, wir können das jetzt zwar inzwischen schon ermitteln, aber nicht, das dauert immer ein paar Tage, bis wir wissen, was schiefgegangen ist.
Wie müsste eine Schwester oder ein Pfleger im Krankenhaus, wenn sie die von Ihnen gesetzten Hygienestandards erfüllen würden, wie oft müssen sie sich am Tag waschen und wie lange würde so ein Waschvorgang dauern?
Also erstmal wollen wir uns lieber desinfizieren. Das wird auch immer.
Erklären Sie das, was das ist,
bitte. Ja, das wird auch immer gerne durcheinander gemacht. Also beim Waschen nehme ich Wasser, Seife und wasche mir viele Bakterien ab. Das gelingt auch, aber manche bade ich auch nur und setze sie von der linken Hand auf die rechte. Und dafür ist eben mal die Händedesinfektion erfunden worden. Das ist auch nichts Neues. Das hat schon der Semmelweis vor 150 Jahren entdeckt. Da müssen wir uns 30 Sekunden die Hände mit Alkohol benetzen, das heißt also richtig befeuchten. Und
dann 30 Sekunden.
30 Sekunden, 30 okay. Sekunden, das ist ganz wichtig. Und es ist eben nicht so, dass man, wie wir das auch oft sehen, ein paar Tropfen auf die Hände bringt und dann zweimal in die Hände klatscht und das war's dann, sondern man muss 30 Sekunden die Hände nass haben, denn sonst funktioniert das nicht, sonst werden die Bakterien nicht abgetötet.
Und wenn ich das jetzt ganz pflichtbewusst mache im Krankenhaus, wie viel Zeit verbringe ich dann am Tag, wenn ich jetzt Schwester oder Pfleger wäre, mit diesem Vorgang des Desinfizierens und anschließenden Händewaschens? Wie viel Zeit ist das?
Das wird gerne gefragt. Muss man sagen, das ist ein bisschen unterschiedlich. Auf einer Intensivstation ist es ein Vielfaches mehr als auf der Normalpflegestation. Denn die Hände desinfizieren muss man sich eigentlich immer nur vor infektionsrelevanten Tätigkeiten. Also wenn ich jetzt dem Patienten einen Kaffee bringe, dann muss ich mir nicht vorher die Hände desinfizieren. Aber wenn ich an den Verband gehe, an den Venenkatheter, an den Blasenkatheter, da muss das in jedem Falle erfolgen.
Ja, wie viel Zeit kann das dann sein?
Das kann, es gibt Untersuchungen, die meinen, also 40 bis 50 Mal in einer Schicht müsste man sich die Hände desinfizieren, halbe Minute, also sagen wir 25 Minuten. Aber Vorsicht, das wird auch gerne benutzt und gesagt, ja, so viel Zeit haben wir gar nicht. Stopp, stopp. Diese 25 Minuten tauchen ja nicht en bloc auf. Die werden zwischen 2-3 Tätigkeiten immer dazwischen geschaltet, die 30 Sekunden. Also auf den wirklichen Arbeitsablauf haben sie überhaupt keinen Einfluss.
Dagmar Schulz. Es sei denn, ja, wir haben es mit Notfällen zu tun. Und das ist bedauerlicherweise auf der Intensivstation gar nicht so selten der Fall. Wir haben einen Arzt, der am einem Patienten einen Verbandswechsel macht und beim nächsten Patienten geht die Glocke, weil er also gerade Atemprobleme hat. Dann muss der rübergehen, der geht auch sofort rüber und das ist der Fehler. Nichtsdestotrotz kann er da jetzt nicht 30 Sekunden oder eine Minute warten und den Patienten da also unversorgt lassen. Das sind die Dinge, die auch letztendlich nicht völlig zu vermeiden sind. Es geht auch, glaube ich, und das meint auch Herr Zastro sicherlich nicht, um die Schuldzuweisung, sondern es geht eigentlich darum, das Bewusstsein dafür immer wieder herbeizuführen. Und das ist eben Aufgabe der Hygiene. Und deswegen muss sie nicht ständig neu was entwickeln und erfinden, sondern sie muss eigentlich das, was wir wissen, durchsetzen. Und das ist eine sehr, sehr schwierige und vielleicht auch manchmal langweilige, aber absolut notwendige Aufgabe. Und wir müssen natürlich auch sehen, dass es eine Arbeitsverdichtung gegeben hat. Wir haben mittlerweile weniger Pflegepersonal auf den Intensivstationen als früher. Und das ist natürlich auch der Kommerzialisierung der Medizin geschuldet.
Völlig richtig. Ich hatte mich hier schon zu Wort gemeldet. Ja, das Beispiel Intensivstation, das ist eigentlich, da sterben uns auch die meisten Leute. Ja, wir haben dort einfach zu wenig Personal. Die Situation, die Herr Rottloff eben geschildert hat, die gibt es. Und die gibt es tausendfach im Jahr und bei unseren 2000 Kliniken, wo schnell zugegriffen werden muss. Deswegen haben wir zum Beispiel auch Baumaßnahmen wie Einzelzimmer, weil man einfach auf diesem Wege schon erreichen will, dass der Griff mal schnell rüber zum anderen Patienten eben nicht passiert. Und das sind auch unsere Forderungen, wo wir sagen, wir brauchen auf den Intensivstationen eine viel bessere Versorgung, das heißt also eine dichtere Versorgung für die Beatmungspatienten. Das sind die, die wirklich viel, viel Arbeit machen. Und dann können solche Sachen minimiert werden.
Aber wann wird denn jetzt so ein Keim, wie ich ihn damals hatte, vor 25 Jahren, der also nochmal zwei weitere Operationen erfordert hat, wann wird der denn dann auch wirklich gefährlich für mich?
Ja, so richtig gefährlich wird er für Sie, wenn er in die Blutbahn kommt oder in die Lunge kommt. Lungenentzündung ist ein richtig schweres Thema und das andere ist nachher die Sepsis. Das geht auch manchmal ineinander über und das kann aber sehr schnell gehen. Nicht? Herr Rottloff hat ja am Anfang auch schon gesagt, das dauert manchmal 3-4 Tage, bis wir tatsächlich den Befund haben. Wenn einer eine Sepsis hat, dann kann der in der Zeit auch schon verstorben sein.
Und der kann dann jetzt nicht wieder durch irgendwelche Antibiotika abgetötet werden?
Ja, man muss im Labor bei Herrn Rottloff wird danach gesucht, welches Antibiotikum wirkt noch. Und das dauert auch wieder Zeit.
Aber warum muss bei mir dann zweimal die Schulter nochmal aufgemacht werden und operiert werden?
Ja, weil bei Ihnen wahrscheinlich mehrere Fehler waren.
Ja, jetzt lachen Sie die so. Therapie, das war damals nicht lustig.
Nein, aber die Therapie ist offensichtlich nicht effektiv gewesen und das kann unterschiedliche Gründe haben. Das kann einmal der Grund gewesen sein, dass man eben nicht gleich den Befund hatte und auf den nächsten Befund nicht richtig reagiert hat. Aber es kann natürlich auch sein, dass man nicht die hinreichenden Kenntnisse hatte, ob das Antibiotikum nun wirklich an den Wirkort, nämlich Ihre Schulter, gelangt oder nicht. Und wenn, in welcher Weise es appliziert werden muss. Das sind Fehler, die jeden Tag und immer wieder gemacht werden, bedauerlicherweise. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Bakterium übrig bleibt, dann sind es nach 20 Minuten 2, nach 40 Minuten 4 und am nächsten Tag sind es 1 Milliarde. Diese Bakterien vermehren sich ja durch Teilung. Das heißt, sie stellen zunächst einmal ihre Erbinformation nochmal dar, die wird kopiert und dann teilen sie sich. Und bei dem Kopiervorgang ist es so wie bei uns auch, wenn wir was abschreiben, machen wir mal einen Fehler. Während die Bakterien alle ein rotes Hütchen auf hatten, ist unter der Milliarde eins, was ein grünes hat. Und das Antibiotikum, was sie bekommen haben, hat auf die roten Hütchen draufgehauen und deswegen sind die alle kaputt gegangen. Nur auf das Grüne hat es nicht draufgehauen. Und das Grüne hat sich am nächsten Tag wieder zu 1 Milliarde mit grünem Hut entwickelt.
Gefährliche Keime und was tun gegen Antibiotikaresistenzen? Heute im Gespräch mit Arne C. Rottloff und Klaus-Dieter Zastrow. Rufen Sie uns an unter 00800 2254 2254, schreiben Sie eine E-Mail unter gespräch@deutschlandradiokultur.de oder diskutieren Sie mit auf Facebook. Heute mit Klaus-Dieter Zastrow und Arne C. Rottloff, zwei Medizinprofessoren. Es geht um tödliche Gefahren. Was tun wir gegen Antibiotikaresistenzen? Und wie können wir mit gefährlichen Keimen im Krankenhaus umgehen? Die 00800 2254 2254 gewählt hat Dagmar Schulz aus Wandlitz. Guten Morgen, Frau Schulz.
Guten Morgen. Ich möchte mal auf diesen wirtschaftlichen Aspekt in der Arztpraxis abstellen. Also so ein Antibiogramm, wie es hier genannt und gefordert wurde, das ist mir also in meinem Leben noch nicht vorgekommen und also auch nicht bewusst bei den zwei Kindern, die ich aufgezogen habe. Das kostet ja auch einen Haufen Geld, diese Laboruntersuchung. Wer bezahlt denn das? Kann sich der Arzt denn das leisten, alle Verdachtsfälle im Labor untersuchen zu lassen? Das Zweite, nicht nur die Laboruntersuchungen kosten ja dem Arzt Geld, sondern auch dieses mehrmalige Vorstellen des Patienten. Der kommt einmal, wenn es ihm schlecht geht. Das zweite Mal müsste er sozusagen die Laborbefunde und mitgeteilt bekommen und eventuell muss er noch ein drittes Mal kommen, um dann ein anderes Antibiotikum eventuell einzusetzen. Also das kostet den Arzt ja auch einen Haufen Zeit und er hat nur ein begrenztes Budget pro Patienten im Quartal zur Verfügung. Ich denke, dieser wirtschaftliche Aspekt, der müsste also auch politisch mal angesprochen werden, dass auf diese Weise nicht genügend Geld zur Verfügung ist, um alles richtig ordentlich abzuklären, welches Antibiotikum für welchen Patienten passt.
Das war mein Gedanke. Danke, Frau Schulz. Anne C. Rottloff in Leipzig. Wer zahlt das und könnten wir das besser organisieren?
Also Frau Schulz hat völlig recht. Es ist so, dass die niedergelassenen Kollegen ein Budget für Laboruntersuchungen haben, welches von den Krankenkassen bezahlt wird. Wenn sie über dieses Budget hinausgehen, können sie selber haftbar gemacht werden. Insofern werden sie sehr gut überlegen, welche Untersuchungen sie vornehmen und welche nicht. Das ist ja auch so gewollt. Wir wollen natürlich sparen. Aber wenn das Sparen eben dazu führt, dass wir es mit vermehrt resistenten Bakterien und vermehrten Infektionen zu tun haben, dann kann der Schuss nach hinten losgehen. Dann haben wir eben Patienten, die häufiger therapiert werden müssen, müssen mehr Antibiotika einsetzen, haben Verluste durch Arbeitsunfähigkeiten. Das sollte man alles schon zusammenrechnen. Dann wird man dazu kommen, dass die Laboruntersuchung der geringste Faktor ist.
Roswitha Haag aus Stuttgart hat uns angerufen. Guten Morgen, Frau Haag.
Guten Morgen.
Frau Haag, eine Frage?
Ja, und zwar, ich habe eine Freundin und die hat MS, aber ziemlich stark.
Also multiple Sklerose.
Ja, und die kann fast nichts mehr selber machen. Und die hat ständig Blasenentzündung. Und sie sagt auch, sie wäre antibiotikaresistent. Obwohl Sie ja gesagt haben vorhin, das gibt's nicht.
Jetzt fragen wir natürlich, ja, der Rottloff, rechtfertigen Sie sich.
Nein, sie ist sicherlich nicht resistent, aber die Erreger, die in der Blase sind, sie wird bei einer MS häufig mit Substanzen behandelt, die die körpereigene Abwehr beeinträchtigen und damit eröffnet sich die Chance für Erreger, schneller eine Infektion zu machen. Wenn eben bei der ersten Infektion 1, 2, 3 Bakterien übrig geblieben sind, die resistent geworden sind durch Veränderung ihres Erbguts, wir nennen das Mutationen, können die natürlich beim nächsten Mal die Infektion verursachen und gegen das eingesetzte Antibiotikum resistent sein. Deswegen überwachen wir ja solche Patienten auch. Wir werden sie immer wieder einer Diagnostik unterziehen und feststellen, ob sich solche Entwicklungen ergeben haben. Darauf müssen wir dann natürlich auch Rücksicht nehmen und müssen dann eben auch andere Substanzen zum Einsatz bringen. Das kann aber bei einzelnen Patienten, nun nicht bei der MS, aber vielleicht bei Patienten mit Mukoviszidose, die also lungenkrank sind, dazu führen, dass wir es schon heute mit Erregern zu tun haben, gegen die wir kein reguläres Antibiotikum mehr zur Verfügung haben.
Frau Haag, hat Sie das soweit, hat die Frage, die Antwort alles beantwortet?
Naja, es hat die Frage beantwortet, warum das so ist, aber nicht, wie kann ein Arzt ihr helfen?
Wir sind in unserer Hilfe manchmal beeinträchtigt, das ist schon so.
Herr Zastrow.
Ja, eigentlich muss der behandelnde Arzt eine Urinprobe von der Patientin nehmen, die dann ins Labor schicken, zu Herrn Rottloff ins Labor und der schickt dann zurück, welches Antibiotikum wirksam ist, wenn er eins findet und wenn es ganz schlimm sein sollte, was ich jetzt aber in dem Falle noch nicht glaube, dass er gar keins findet, aber irgendeins wird dann gefunden werden. Aber das bedarf eben einer sorgfältigen Diagnostik.
Mhm. Okay.
Okay, danke.
Frau Haag, ganz herzlichen Dank. Tschüss. Hans Flemming aus Berlin ist am Telefon. Guten Morgen, Herr Flemming.
Schönen guten Morgen in die gesamte Runde.
Morgen.
Ich finde das Thema, das heute in meinem Lieblingssender Deutschlandradio Kultur angesprochen wird, höchst aktuell und höchst interessant. Allerdings vermisse ich einen Hinweis. Die Schwierigkeiten im Krankenhaus, alle wunderbar beschrieben. Ich glaube, die größte Gefahr, dass irgendwelche Bakterien resistent werden, besteht in der massenhaften Einsatz von Antibiotika in der Massentierzucht. Und das sollte man abstellen. Denn da passiert sehr viel mehr, denke ich, als durch irgendwelche Fehlerchen in der Klinik.
Arne C. Rottloff, Sie sind unser Fachmann für diesen Themenbereich.
Das ist ein schwieriges Thema. Der Hörer hat natürlich völlig recht. Wir setzen sehr viel mehr Antibiotika in der Tierzucht ein als beim Menschen. Wir reden in Deutschland von 1600 Tonnen Antibiotika in der Tiermedizin und etwa 250 Tonnen für den Menschen. Das zeigt schon das Ungleichgewicht. Aber wenn wir rein therapeutisch denken, dann haben die Tiermediziner natürlich häufig auch Schwierigkeiten, wenn sie überlegen, dass eine Tierzucht mit, weiß ich nicht, 10.000 Hühnern plötzlich erkrankt. Einige dieser Hühner, dann können sie die nicht raussuchen und dann versuchen zu therapieren, sondern dann kriegen diese Hühner natürlich alle ein Antibiotikum und das meist über das Wasser. Da haben wir das Problem, dass die Antibiotika nicht gleichmäßig aufgenommen werden. Das kann auch schon wieder resistenzfördernd werden. Was wir vermeiden sollten, ist, dass man zur Mast Antibiotika einsetzt, dass man also routinemäßig alle 5 Tage sozusagen die ganze Herde da einmal mit Antibiotika versieht. Das ist sicherlich einfach, aber auf Dauer eben eigentlich nicht erträglich, weil tatsächlich Resistenzen entstehen.
Wenn ich da mal eine Zahl nennen darf, nach Zahlen des Bundesinstituts für Risikobewertung erhält ein Schwein im Laufe seines 5-monatigen Lebens durchschnittlich 5,9 Mal Antibiotika.
Ja, das ist eben das Problem des regelmäßigen Einsatzes, anstatt es auf therapeutische Notwendigkeiten zu begrenzen.
Warum wird das denn gemacht in der Masthaltung, dass so viel Antibiotika dann in die Tiere reingepropft wird? Welchen Sinn?
Ja. Die gesamte Massentierhaltung sollte aufgegeben werden.
Ja, gut, aber jetzt fragen wir doch zunächst mal, also warum wird da so reingepulvert an Antibiotika bei den Tieren?
Weil diese Tiere in der Massentierhaltung unter Stress stehen und demzufolge für Infektionen anfälliger sind. Das ist das Erste. Und das Zweite, sie bekommen tatsächlich auch schneller Gewicht durch den Einsatz von Antibiotika. Das hat man früher noch sehr viel intensiver gemacht. Das ist heute eigentlich so nicht gestattet. Aber es wird sicherlich auch dadurch befördert, dass der Tierarzt das Antibiotikum selber sozusagen verkauft. Das ist in der Humanmedizin nicht so. Da haben wir eine Apotheke dazwischen und der Arzt, der ein Antibiotikum verschreibt, verdient nicht daran.
Also es ist seit 2006 in der Europäischen Union verboten, Antibiotika als Wachstumsförderer in der Tierzucht einzusetzen. Ja, wird das denn nicht richtig kontrolliert?
Das kann man wahrscheinlich nicht wirklich kontrollieren. Da müsste man ganz andere Ansätze fahren. Und wenn wir eben feststellen, wie Sie eben gerade sagen, 6 Mal im Leben, dann weist das schon darauf hin, dass da ein regelmäßiger Einsatz vorhanden ist, der nicht einfach infektionsabhängig ist.
Welche Folgen kann das denn jetzt für uns Menschen haben? Also wenn wir einerseits diese Tiere dann essen, also die Endkonsumenten, sage ich jetzt mal, sind, und welche Folgen hat es für die Menschen, die jetzt mit den Tieren dann in der Aufzucht oder meinetwegen als Tiermediziner zu tun haben?
Da haben wir gute Daten aus den Niederlanden, die ja eigentlich uns immer vorgehalten werden, wie gut es da funktioniert hinsichtlich der Resistenzen, weil sie eben mehr Personal haben und mehr Untersuchungen machen. Aber sie haben natürlich auch eine erhebliche Massentierhaltung und tatsächlich sind die Bauern, die dort tätig sind, sehr häufig mit multiresistenten Erregern besiedelt. Nicht notwendigerweise infiziert, aber sie tragen sie. Und können sie natürlich auch weitergeben. Das Zweite ist natürlich, dass diese Resistenzmechanismen auch einzeln von einem Bakterium zum nächsten weitergegeben werden kann. Und auch das sehen wir, dass aus der Tiermast sozusagen Resistenzmechanismen in die physiologische Standortflora der Menschen kommen und dann letztendlich zu multiresistenten Erregern führen, die dann Infektionen im Menschen machen. Das ist schon gegeben. Allerdings vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie es medial im Moment verkauft wird.
Das heißt, was machen wir Medien da falsch? Übertreiben wir? Verharmlosen wir?
Es wird an der Stelle übertrieben und ich wäre eigentlich sehr froh, wenn es uns gelänge, das, was wir in der Humanmedizin falsch machen, dieses nicht dadurch sozusagen zu verdrängen, indem wir auf die Massentierhaltung hinweisen. Das ist letztendlich ein gesellschaftspolitisches Thema.
tödliche Gefahr. Was tun gegen Antibiotikaresistenzen und gefährliche Keime? Heute im Gespräch rufen Sie an unter 00800 2254 2254. Schreiben Sie eine E-Mail unter gespräch@deutschlandradiokultur.de und diskutieren Sie mit bei Facebook. Der Einsatz von Antibiotika in der Tiermast, in der Tieraufzucht als Wachstumsförderer. Anne Zirotloff, Nordrhein-Westfalen ist das erste und bisher einzige Bundesland, was dafür überhaupt eine Antibiotika-Meldebank eingerichtet hat. Ja, könnten wir da nicht doch, was Behörden angeht und das aufmerksame Auge der Politik angeht, ein bisschen mehr leisten?
Sie sagen, es geht um das aufmerksame Auge der Politik, aber es ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor, die Landwirtschaft. Und vom Landwirtschaftsministerium werden Sie vielleicht andere Äußerungen bekommen als vom Gesundheitsministerium. Und jeder versucht, durch irgendwelche Gutachten es in diese oder jene Richtung zu rücken. Fakt ist natürlich, dass wenn wir Tiere antibiotikafrei aufzüchten könnten, dieses grundsätzlich viel besser ist als das, was wir heute tun.
Und wenn ein Huhn aber jetzt hustet, dann werden 100 mit Antibiotika behandelt.
Ja, wir haben 10.000. Eher 10.000, nicht? Das ist schon so. Ja, Sie kommen an das Huhn nicht ran, es ist praktisch nicht machbar. Und insofern wird natürlich der ganze Stall behandelt. Und die Größenordnung sind ja so immens.
Klaus, dieser Satz noch mal, was bedeutet das für mich jetzt aus Ihrer Sicht, für mich den Endkonsumenten?
Ja, also vielleicht noch ein Satz dazu, um das mal richtig noch mal zu verdeutlichen. Ein einzelnes Huhn in einem Stall, wo 10.000 Hühner rumlaufen, erstens überhaupt zu identifizieren, welches Huhn ist denn eigentlich die erste Quelle gewesen, das ist praktisch unmöglich, also kriegen das alle. Uns würde auch nichts Besseres dazu einfallen. Die Frage ist nur eben, was ja vorhin schon gesagt wurde, ob man das eben regelmäßig alle 4 Wochen macht. Ja, was bedeutet das für uns? Eigentlich müssten die Tiere auch weitestgehend frei sein von Antibiotika, ja, Rückständen oder noch wirksamen Antibiotika-Mengen. Und da wir auch die Tiere ja nicht roh verzehren, sondern durch den Garungsprozess wird ja auch vieles zerstört und verändert, wobei man tatsächlich noch auch bis heute noch nicht so richtig weiß, was wird aus diesen Antibiotika-Restsubstanzen, die da noch, oder Resten, die da noch zu sehen sind, was wird daraus irgendwann mal werden. Aber das Antibiotikum ist natürlich nicht in dieser Form dann auch auf unserem Teller. Was aber sehr wichtig ist, das wurde auch jahrelang bestritten, dass im Umfeld von landwirtschaftlichen Großbetrieben, wo die Antibiotika auch eingesetzt werden, tatsächlich auch zum Beispiel der MRSA aus der Luft isoliert wurde. Das hat man nicht gerne gehört, wollte man auch so nicht hören, ist aber so. Und das ist natürlich, deswegen haben wir auch...
MRSA, was ist das genau?
Das ist der ursprüngliche Name, heißt Methicillinresistente, ein Antibiotikum. Und wir haben das inzwischen umgewandelt in multiresistenten Staphylococcus aureus. Also ein mehrfach resistenter, gegen viele Antibiotika resistenter Keim, der bei Menschen nicht zur Normalflora und nicht zur physiologischen Flora gehört. Aber wir wissen, dass ein großer Teil der Bevölkerung ihn in der Nase trägt, im Rachenraum. Der macht da gar nichts, solange er nicht in die Blutbahn kommt. Und dann verschwindet er auch wieder, wird er durch die Normalflora beseitigt. Also der tut uns erstmal so nichts. Aber wenn er dann in die Blutbahn kommt oder in die Wunde, dann haben wir ein möglicherweise großes Problem.
Und es gibt Schätzungen, dass 16-18% der Bauern Träger dieses MRSA sind. Da sind wir jetzt bei der Landwirtschaft. Und von der Landwirtschaft gehen wir jetzt aber mal zu einer ganz konkreten Frage eines Hörers, nämlich von Andrzej Wincheck, der geschrieben hat an gespräch@deutschlandradiokultur.de. Und seine Frage ist, warum werden bei MRSA-Infizierten nicht Bakteriophagen eingesetzt, die im Gegensatz zu Antibiotika keine Resistenzen ermöglichen, beziehungsweise dann immer noch wirksam sind und schnell helfen?
Das weiß Herr Rottloff.
Es gibt solche Versuche, es gibt auch klinische Studien dazu. Allein die Effektivität ist bisher nicht so, als dass sie zufriedenstellend wäre. Der Hinweis, dass die Bakterien nicht resistent gegenüber Bakteriophagen werden können, ist nicht ganz richtig. Bakteriophagen sind Viren und die infizieren sozusagen die Bakterien. Aber auch dagegen können die resistent werden. Es ist auch sehr schwierig, diese Bakteriophagen in großer Menge eben genau dorthin zu bekommen, wo das Bakterium ist.
Erika Fehling aus Berlin hat die 00800-224-24254 gewählt. Nein, jetzt da habe ich Sie. Frau Fehling, einen schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Ihre Sendung ist sehr interessant. Aber ich möchte noch mal ganz deutlich darauf hinweisen, ich bin Krankenschwester gewesen, bin jetzt 72 Jahre alt, bin natürlich nicht mehr im Beruf. Und auch Hygieneschwester, schon vor 25 Jahren circa. Und habe versucht, meinen Kolleginnen und Kollegen das beizubringen, dass es das Allerwichtigste ist. Und dann kam die Einsparung. Einsparung, Einsparung, Einsparung. Es sind heute vielleicht die Hälfte. Mein Sohn ist Krankenpfleger, meine Tochter ist Krankenschwester. Ich war immer aus Liebe Krankenschwester, aber das ist dann kein Arbeiten. Schnell, 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 schnell. Die Hälfte auf der Intensivstation. Mein Sohn hat inzwischen einen Burnout, weil er das nicht mehr verantworten kann. Da müsste die Politik mal durchgreifen, dass da mehr Leute kommen. Ja, also ich kann mich immer da echauffieren. Gesundheitswesen kann nicht kostendeckend sein. Erst geht die Gesundheit der Menschen vor.
Klaus-Dieter Zastrow, ja. Sie haben mit der Politik zu tun gehabt über Jahrzehnte. Was sagen Sie dazu?
Ja, unsere Hörerin hat völlig recht. Das ist ja auch unsere Hauptforderung jetzt in diesem Zusammenhang, dass wir zu wenig Personal haben, dass wir die Möglichkeit haben müssen, den Patienten sachgerecht und sorgfältig zu versorgen. Da liegt im Moment der Hase im Pfeffer, denn wir kennen die Hygienemaßnahmen, aber manchmal reicht es einfach nicht. Und ich sagte auch vorhin schon, es ging dann um Kostenminimierung. Ich sage mal, es geht um Gewinnmaximierung. Denn an sich ist genügend Geld da und das muss auch gerade im Bereich der Intensivstationen zur Verfügung gestellt werden, sonst geht's schief.
Jetzt haben wir aber bei uns ja für alles Vorschriften und wir haben für alles Gesetze. Wie ist denn jetzt die derzeitige gesetzliche Lage, was dieses Thema angeht und hat sich da überhaupt etwas verändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Ich glaube, Sie haben dazu beigetragen, dass sich da etwas verändert hat.
Ja, also wir haben 2011 eine Überarbeitung bekommen des Infektionsschutzgesetzes. Ein neuer Paragraph wurde geschaffen, den ich persönlich für exzellent halte. Er umfasst alles, was wir wissen müssen. Wir haben dann noch Ländersache, aber auch die Länder haben inzwischen Hygieneverordnungen geschaffen, die doch auch sehr, sehr stringent sind, wenn man sie auch dann tatsächlich umsetzt. Und das ist dann wieder Sache der Gesundheitsämter. Also da hat sich schon sehr viel getan. Nur es fehlt tatsächlich ein wenig an der Umsetzung. Die Gesundheitsämter müssen genauer hingucken. Die dürfen nicht einmal im Jahr 3 Tage durchs Krankenhaus gehen. Die sollten lieber mal 4 Tage im Jahr oder 5 Tage auf eine Intensivstation in den OP oder in derartige infektionsrelevanten Stellen gehen. Da brauchen sie auch nur einmal 1 Stunde da zu sein. Also die Aufsicht spielt eine ganz große Rolle und die ist aber, wie gesagt, an sich gewährleistet, wird auch da teilweise durch Personalmangel nicht 100% wahrgenommen.
Gibt es denn überhaupt ausreichend Mediziner, die auf diesem Gebiet der Hygiene spezialisiert sind?
Na, man kann sagen, es gibt noch nicht genügend. Das ist ja auch mal ermittelt worden im Zusammenhang mit der Gesetzesänderung. Das heißt, wir brauchen noch ungefähr 400, 500 Ärzte für Hygiene. Man hat dann eine Kompromisslösung gefunden, curriculäre Fortbildung nennt sich das, wo man innerhalb von 2 Jahren, ich sag mal, im Schnellverfahren auch Krankenhaushygieniker werden kann. In jedem Falle, ich war am Anfang nicht so sehr dafür, aber in jedem Falle eine richtige Lösung, denn wir kommen weiter zum Ziel.
Krankenhaushygieniker heißt, dann haben wir in einem Krankenhaus einen Mediziner, der nichts anderes macht, als sich um diesen Bereich der Hygiene zu kümmern, oder?
Richtig, das ist dann ist ja auch eine Facharztausbildung über 5 Jahre. Und der Gesetzgeber sagt jetzt schon, Krankenhäuser mit mehr als 400 Betten müssen einen hauptamtlichen Krankenhaushygieniker haben. Aber dazu gehört die eben schon von der Hörerin erwähnte Hygieneschwester, die Hygienefachkraft und dazu noch Hygienebeauftragte Ärzte. Das rollt eigentlich.
Und das ist heute aber noch nicht so umgesetzt.
Es ist noch nicht.
Auf dem Papier schon.
Ja, ja.
Aber in der Realität, Herr Wortloff?
Also da muss ich den Kollegen Zastrow also ein bisschen ins Wort fallen. Das hört sich alles sehr schön an. Wir sind natürlich auch mit der Bürokratie weiter dabei. Wir machen mehr Statistiken zur Resistenz zum Antibiotikaverbrauch. Das ist alles wunderbar. Bloß solange das keine praktischen Konsequenzen hat, Und solange wir eben in vielen Bereichen tatsächlich auch mit Hygienefachkräften, mit Krankenhaushygienikern unterbesetzt sind, wird es letztendlich nichts ändern.
Und das hat natürlich dann auch wirtschaftliche Gründe für bestimmte privat organisierte, strukturierte Krankenhausgesellschaften.
Das würde ich so sehen. Ich glaube, dass es ein Irrweg der Politik gewesen ist, die gemeinnützigen, kommunalen, kirchlichen Krankenhäuser den privaten Betreibern zuzuführen, weil sie meinten, dass das effektiver wird.
Tödliche Gefahr, was tun gegen Antibiotikaresistenzen und gefährliche Keime? Das fragen wir heute im Gespräch. Rufen Sie an unter 00 800 2254 2254.